Wie können denn Unternehmen in ihrer Marketingstrategie eben auch diesen bewussteren Umgang mit den Produkten unterstützen?
Nachhaltigkeitskommunikation ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
Wenn es um die Nachhaltigkeit von Produkten geht, ist ja auch der Umgang zu Hause damit besonders wichtig. Also wie wir die Produkte dann benutzen oder auch später entsorgen.
Da sehen wir nämlich vielfach, dass eben das Konsumverhalten selber am Ende mehr Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat als das Produkt selbst.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.
Das nachhaltigste Produkt ist das, das gar nicht erst gekauft bzw. produziert wird. Dieses Totschlagargument geistert immer noch in manchen Köpfen rum. Aber es reicht natürlich viel zu kurz, denn bestimmte Dinge müssen wir ja einfach kaufen und andere wollen wir natürlich auch kaufen. Und glücklicherweise sagen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, dass Nachhaltigkeit beim Konsum ihnen wichtig ist. Aber wie treffe ich jetzt die beste Entscheidung am Regal? Kann ich mir Nachhaltigkeit überhaupt leisten? Und was bedeutet das alles für die Marketingstrategie von Unternehmen? Ich habe viele Fragen und freue mich, dass Professor Dr. Anna-Karina Schmitz heute zugeschaltet ist. Als Direktorin des Henkel Center for Consumer Goods an der WHU, der Otto Beisheim School of Management, forscht und lehrt sie gemeinsam mit ihrem Team im Fachgebiet Nachhaltigkeit, Marketing und Konsumverhalten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Anna. Toll, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Anna, so vor 10 Jahren wurde noch viel kritisiert, dass Nachhaltigkeit in Werbung und Marketing eigentlich nicht zu suchen hat. Die Begründung war dann, Nachhaltigkeit bedeutet ja Verzicht und das passt einfach nicht zu unseren Konzepten. Habe ich im Übrigen auch in meiner eigenen Karriere noch vor 10 Jahren zu hören bekommen. Was hat sich seitdem getan?
Also seitdem hat sich natürlich sehr, sehr viel getan. Früher war es tatsächlich so, dass Nachhaltigkeit auch aus Unternehmensperspektive immer mit Verzicht in Verbindung gebracht wurde. Es war auch eher noch ein Randthema, auch für Verbraucherinnen und Verbraucher noch nicht so wichtig. Das heißt, wenn Nachhaltigkeit kommuniziert wurde, hatten Unternehmen immer die Angst, dass das mit Verzicht, mit höheren Kosten assoziiert wird und dass es halt eben dann nicht verkaufsfördernd ist. Und das hat sich natürlich sehr stark gewandelt, vor allen Dingen durch ein steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen, auch bei Konsumentinnen und Konsumenten. Während das früher Überzeugungssache war, ist das heute für viele einfach eine sehr selbstverständliche Erwartung. Auch Studien zeigen, dass immer mehr Menschen Wert auf nachhaltigen Konsum legen, aber gleichzeitig sind sie eben auch nicht bereit, Kompromisse bei Preis oder Qualität einzugehen. Also das ist auch so ein Spannungsfeld, in dem Unternehmen da agieren müssen. Und gleichzeitig ist natürlich auch der regulatorische Druck erhöht. Unternehmen müssen sich heute intensiver mit Nachhaltigkeitsthemen in ihren Lieferketten, in ihren Produkten auseinandersetzen. Zum Beispiel auch durch die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und anderen Gesetzgebungen. Und Unternehmen erkennen eben immer mehr, dass Nachhaltigkeit auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Vor allen Dingen, wenn sie eben früh dran sind, auch der Regulatorik vorgreifen können und auch Innovationen treiben kann. Und natürlich entwickelt sich das Thema mehr und mehr hin auch zu einem Hygienefaktor, also etwas, was im Produkt ein Muss ist, was Konsumenten einfach als selbstverständlich hinnehmen, sodass sich Unternehmen damit viel, viel intensiver beschäftigen müssen. Und das sehen wir eben auch an der Entwicklung von Nachhaltigkeitskommunikation. Das Thema Nachhaltigkeit wird viel mehr kommuniziert, aber auf der Kehrseite sehen wir da natürlich auch viel Greenwashing, also falsche Nachhaltigkeitsclaims etc., weil eben Konsumentinnen und Konsumenten mehr Wert darauf legen.
Du hast schon ganz viele Punkte angesprochen, wo wir auf jeden Fall gleich noch detaillierter mit reingehen. Aber einmal ganz grob gefragt sozusagen. Also was bedeutet all das, was du jetzt gerade gesagt hast, für den Kern einer Marketingstrategie?
Ja, da ist es eben wichtig, dass Nachhaltigkeit nicht einfach nur so als Werbebotschaft oder als Add-on auf ein Produkt draufgeklebt wird, sondern dass das wirklich als Teil der gesamten Unternehmensstrategie und auch Markenstrategie verankert wird. Das ist eben auch so, wenn Greenwashing betrieben wird, riskiert man eben auch einen hohen Reputationsverlust. Sowas passiert nicht immer mit Absicht, sondern manchmal auch aus Versehen, dass man es besser meint, als es dann gemacht wird. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine authentische und glaubwürdige Kommunikation hat. Auch das aktiv kommuniziert, dass man sich auf dem Weg befindet. Kein Unternehmen ist perfekt, kann Nachhaltigkeit zu 100% umsetzen. Und um eben authentisch zu bleiben, muss man das auch sehr transparent sichtbar machen für Konsumentinnen und Konsumenten. Da setzen auch viele Unternehmen stärker drauf, auf diesen Transparenzaspekt. Und Nachhaltigkeit im Marketing bedeutet eben auch, dass der Mehrwert für die Konsumentinnen und Konsumenten klar kommuniziert werden muss. Zum Beispiel, wenn man ein Waschmittel bewirbt mit einer kälteren Waschtemperatur, dann kann das auch Einsparungen in den Energiekosten für Konsumentinnen und Konsumenten haben. Das ist ein konkreter Vorteil, der für die Konsumentinnen und Konsumenten wichtig ist und auch greifbar ist. Nicht dieses nur abstrakte Nachhaltigkeitsthema, sondern Kombination von Nachhaltigkeit mit konkreten Vorteilen für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Das Thema Transparenz, was du angesprochen hast, bedeutet eben auch, ich stehe jetzt im Supermarkt und da sind zig Siegel. Da stehen ganz viele Worte, wie zum Beispiel klimaneutral und 100% recyceltes Material. Das ist für die meisten von uns wirklich total verwirrend und manches wird in Zukunft auch nicht mehr erlaubt sein. Auf welche dieser Versprechen können wir uns als Konsumentinnen und Konsumenten wirklich verlassen, deiner Meinung nach? Und was passiert da gerade gesetzgeberisch?
Faktencheck.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, gerade im Supermarkt am Regal, weil eben auch so viele Produkte da stehen, alle mit verschiedenen Claims werben. Gar nicht so einfach für Konsumentinnen und Konsumenten, das nachhaltige Produkt zu erkennen oder auch die Unterschiede zwischen den Produkten wirklich wahrzunehmen. Also ein Punkt ist, gerade wenn es um diese Siegel geht, dass man unterscheidet zwischen wirklich glaubwürdigen Siegeln, die auch unabhängige Zertifizierungen beinhalten und auch nachprüfbare Standards haben, zum Beispiel der Blaue Engel für Umweltstandards bei Papierprodukten oder das Fairtrade-Siegel, wo es um gerechtere Arbeitsbedingungen geht oder nachhaltige Produktion oder auch sowas wie ein EU-Bio-Siegel, wo dann bestimmte Umwelt- und Tierwohlstandards kontrolliert werden. Das sind eben Siegel, die unabhängig zertifiziert werden, während andere Begriffe, die man auf den Verpackungen findet, klimaneutral zum Beispiel, oft problematisch sind, weil sie sich zum Beispiel nur auf CO2-Kompensation stützen. Ein Unternehmen kann dann sozusagen seine Emissionen durch den Kauf von diesen Zertifikaten ausgleichen, ohne aber tatsächlich die eigenen Produkte umweltfreundlicher zu gestalten. Und da tut sich gerade natürlich auch extrem viel in der Gesetzgebung. Du hast es schon erwähnt, in der EU gibt es die EU Green Claims Directive, die diese irreführenden Begriffe strenger regelt. Also das heißt, dann zukünftig wird es Unternehmen nur noch erlaubt sein, solche Claims zu benutzen, wie zum Beispiel klimaneutral oder biologisch abbaubar, wenn sie tatsächlich auch eine wissenschaftliche Grundlage für diese Claims haben. Und deswegen auch die Empfehlung jetzt für Konsumentinnen und Konsumenten, sich gerne auf diese unabhängigen Zertifizierungen zu verlassen, nicht nur auf diese werblichen Begriffe, die quasi einfach auf den Produkten auch gedruckt sind.
Auf einigen Produkten befinden sich inzwischen ja auch QR-Codes, wo ich dann noch mehr Informationen abrufen kann, beispielsweise jetzt über die Lieferkette des Produktes. Was konntet ihr dazu rausfinden? Nutzt das wirklich jemand? Das beansprucht ja auch ganz schön viel Zeit.
Ja, das stimmt. Also theoretisch können solche QR-Codes natürlich helfen, dass man Transparenz schafft, dass man zum Beispiel auch als Konsumentin, als Konsument Informationen zur Lieferkette, zu CO2-Bilanz und so weiter abrufen kann. In der Praxis sieht man aber, dass die Nutzung tatsächlich oft gering ist. Und natürlich so ein paar Hauptprobleme, du hast es schon angesprochen, der Zeitaufwand. Also nicht jeder will beim Einkaufen erstmal sich QR-Codes scannen und sich das anschauen. Da braucht man natürlich auch die Technik dafür. Es ist nicht jeder immer mit seinem Smartphone unterwegs und kann das so machen, wenn man zum Beispiel auch an ältere Zielgruppen denkt, wo das vielleicht noch nicht so etabliert ist. Auch fehlendes Vertrauen kann dann eine Rolle spielen. Also viele fragen sich dann, wieso soll ich jetzt eine Information scannen von einem Anbieter? Ist das wirklich neutral, diese Information? Oder ist das eben auch schon wieder einfach Werbung? Und es ist auch sehr, sehr komplex. Also wenn wir jetzt in die Kommunikation gehen und dann geht es da bei QR-Codes um irgendwelche technischen Daten oder CO2-Werte, die sind einfach für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sehr schwer zu verstehen. Das heißt, Unternehmen sollten erstmal prüfen, ob vielleicht die wichtigsten Informationen nicht lieber direkt auf der Verpackung oder auch in der Werbung verständlicher dargestellt werden können und gleichzeitig auch Incentives anbieten, dass diese QR-Codes auch wirklich genutzt werden. Weil gerade wenn viele Wettbewerber QR-Codes haben, dann brauche ich natürlich als Konsumentin, als Konsument irgendeinen Anreiz. Warum soll ich mir das denn anschauen? Und das vielleicht nicht nur am Regal im Supermarkt, sondern vielleicht auch, wenn ich das Produkt schon zu Hause habe. Wenn ich da einen Anreiz setze, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich damit beschäftigen, dann kann ich da natürlich auch nochmal Informationen zur Nachhaltigkeit meines Produkts nachliefern.
Wie kann so ein Anreiz aussehen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt viele Unternehmen, die arbeiten da schon so mit Gamification-Elementen, dass man da Zugriff auf ein kleines Spiel hat, dass man Anreize bekommt in Form von Coupons oder Rabatten, wenn man sich da an bestimmten Aktionen beteiligt, dass es einfach auch Spaß macht. Das ist eben so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns mit Nachhaltigkeit viel bewegen, dass das ja doch oftmals ein sehr, sehr schweres und trockenes Thema für viele Konsumentinnen und Konsumenten ist, mit komplexen Informationen, CO2-Werte, oft vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet ist und Nachhaltigkeitskommunikation und auch in so einem QR-Code, was man dort dann anbietet und hinterlegt. Das soll einfach auch Spaß machen und auch auf der emotionalen Ebene ansprechen, dass man da eben auch einen zusätzlichen Nutzen hat, wenn man das verwendet.
Ich habe den Eindruck und viele Untersuchungen bestätigen das ja auch, dass viele Menschen eben sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, aber zum Schluss ist dann doch der Preis natürlich der ausschlaggebende Faktor bei der Produktwahl. Aber auch günstige Produkte werden ja immer nachhaltiger. Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Preissegmenten, besonders was das Thema Nachhaltigkeit und auch Marketingstrategie betrifft?
Auf jeden Fall gibt's die. Also wir sehen natürlich auf der einen Seite, dass auch günstigere Produkte immer nachhaltiger werden. Natürlich haben höherpreisige Marken oft so einen Pionierstatus. Sie haben halt einfach auch höhere Margen, können mehr Innovationen erschaffen. Und deswegen waren früher auch nachhaltige Produkte tendenziell oft teurer, weil sie eben aufwendiger in der Herstellung waren, weil eben die Inhaltsstoffe nachhaltiger gesourced wurden und das natürlich teurer ist. Und heute sehen wir aber auch Skaleneffekte, dass auch Discounter zum Beispiel nachhaltige Alternativen anbieten können. Das heißt, die Produkte werden günstiger, in je größeren Massen man sie produziert. Und günstige Produkte werden auch nachhaltiger, indem Hersteller eben Verpackungen optimieren, ressourcenschonendere Produktionsmethoden nutzen und auch diese Innovationen, die vielleicht eher von hochpreisigen Marken in den Markt gebracht werden, dann nutzbar gemacht werden für die günstigeren Produkte. Und natürlich kommt das auch mit der Herausforderung grundsätzlich, dass eben Nachhaltigkeit nicht nur exklusiv für zahlungskräftigere Zielgruppen zugänglich sein darf, sondern gerade wenn wir auch über soziale Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir natürlich möglichst vielen Kundinnen und Kunden nachhaltige Produkte zugänglich machen.
Lass uns aber ganz konkret werden und wir stellen uns mal vor, die Zuhörerinnen und Zuhörer stehen jetzt in diesem Moment mit den Kopfhörern im Ohr vor einem Regal. Was sind deine Top 3 Tipps für den Entscheidungsprozess?
Wie geht's besser? Tipps.
Also erstmal ist es wichtig, dass man sich selber auch einiger Mechanismen so im Marketing bewusst wird. Und wenn man dann schaut auf die Produkte, dann kann man natürlich erstmal sehen, ob man dort vertrauenswürdige Siegel findet, eben die unabhängig zertifiziert sind, die auf den ersten Blick eben gewisse Qualitätsmerkmale und Nachhaltigkeitsattribute sichtbar machen. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, erstmal zu hinterfragen, brauche ich das Produkt, was ich da kaufen will, eigentlich wirklich? Da sehen wir nämlich vielfach, dass eben das Konsumverhalten selber am Ende mehr Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat als das Produkt selbst. Und dann kann ich natürlich auch mir das Produkt genauer anschauen. Einmal die Verpackung überprüfen, ist die recycelbar, ist da recyceltes Plastik enthalten zum Beispiel. Und auch das Produktformat macht oft einen großen Unterschied. Sprich, wenn ich kompaktere Produktformate habe, sind die oft nachhaltiger als flüssige Produkte, wo eben noch viel Wasser enthalten ist. Das heißt, da kann ich zumindest mich schon mal dem annähern, zu sagen, ist dieses Produkt generell eher nachhaltiger und so auch das ein bisschen besser bewerten.
Weiterer Punkt ist ja, den viele gar nicht so auf dem Zettel haben, dass wir nicht vergessen sollten, wenn es um die Nachhaltigkeit von Produkten geht, ist ja auch der Umgang zu Hause damit besonders wichtig. Also wie wir die Produkte dann benutzen oder auch später entsorgen. Kannst du uns das einmal erklären, warum das so wichtig ist?
Ja, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, weil ein großer Teil von der Umweltwirkung, auch von den CO2-Emissionen von Konsumgütern, oftmals erst in der Anwendung entsteht. Also sprich, wenn ich das Produkt zu Hause benutze, da spielt zum Beispiel Energieverbrauch eine Rolle oder Wasserverbrauch, die Waschtemperatur bei Waschmitteln oder wie lange und heiß duscht man bei Shampoos und Duschgel. Das gilt für viele Produkte in dem Konsumgüterbereich. Da ist zum Beispiel die Nutzungsphase eines Produktes verantwortlich für 70% aller Emissionen des Produkts. Das heißt, da hat man als Konsumentin, als Konsument natürlich einen riesigen Hebel, da selber zu beizutragen. Gleiches gilt für Entsorgung. Ich als Konsumentin bin ja selber dafür verantwortlich, das Produkt zu entsorgen. Sprich, wenn ich einen Joghurtbecher mit Deckel wegwerfe, ist es schlecht, weil das Material ja getrennt werden muss. Oder wenn Batterien in den Restmüll geschmissen werden, kann es sogar gefährlich sein für die Umwelt. Das heißt, falsche Entsorgung kann dann auch das Recycling verhindern und somit das Produkt weniger nachhaltig machen. Und so kann eben ein falsches Nutzungsverhalten, falsches Entsorgungsverhalten die ganzen nachhaltigen Produkteigenschaften zunichte machen. Da muss man sich wirklich bewusst machen, dass man selber da einen großen Einfluss hat und dass sich auch in der Phase tatsächlich entscheidet, wie hoch die Emissionen sind des Produkts. Das nachhaltigste Produkt ist nicht mehr nachhaltig, wenn man es zu Hause nicht entsprechend auch verwendet. Und in bestimmten Produktkategorien ist eben das Nutzungsverhalten tatsächlich wichtiger als die eigentliche Produktauswahl, weil eben dieser Einfluss aus der Nutzungsphase sehr, sehr hoch ist.
Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar. Deswegen auch nochmal die Frage, wie können denn Unternehmen in ihrer Marketingstrategie eben auch diesen bewussteren Umgang mit den Produkten unterstützen?
Ja, das ist auch ein schwieriges Thema für das Marketing, weil natürlich auch Unternehmen selber ein Interesse daran haben, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern von ihren Produkten. Aber natürlich in dem Moment, wo das Produkt zu Hause bei der Konsumentin, beim Konsumenten ist, nicht mehr den direkten Zugriff darauf haben. Das heißt, sie können da nicht mehr direkten Einfluss nehmen. Es liegt außerhalb ihrer eigenen Kontrolle. Dementsprechend muss man sich natürlich im Marketing überlegen, wie kann man das unterstützen, dass Konsumentinnen und Konsumenten bewusster mit dem Produkt umgehen und selber auch ihren eigenen Einfluss da wahrnehmen. Da arbeiten posten viele eben mit Anwendungstipps direkt auf den Verpackungen oder auch in der Werbung in Social Media. Was wir eben schon besprochen haben, diese Anreize für eine nachhaltigere Nutzung, sei es Nachfüllsysteme, Pfandsysteme, aber auch Coupons oder eben diese Gamification-Ansätze, wo man einfach irgendwie spielerisch versucht, den Konsumenten damit einzubinden. Man kann natürlich auch versuchen, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und Abfall zu reduzieren, indem man auch als Unternehmen Verantwortung für diese Produktphase mit übernimmt, also zum Beispiel leere Produktverpackungen zurücknimmt oder auch Reparaturoptionen für Produkte anzubieten. Und ganz, ganz wichtig ist so als Prozess, der sich weiter durchzieht, dass man einfach Bewusstseinsbildung schafft durch gezielte Kampagnen, durch eine sehr langfristige Kommunikation. Also da sagen wir auch immer, Nachhaltigkeitskommunikation ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Bis sich da eine Bewusstseinsänderung einstellt, bis wir das halt gelernt haben, müssen sich die Botschaften immer und immer wiederholen. Und das dauert eben. Das ist einfach eine langfristige Sache, wo man auch einfach als Unternehmen sich bewusst sein muss, da muss ich langfristig kommunizieren, um eben die Verbraucherinnen und Verbraucher auch in die richtige Richtung zu bewegen, was nachhaltiges Konsumverhalten angeht. Und der Schlüssel liegt dann natürlich auch darin, Nachhaltigkeit nicht als Pflicht zu kommunizieren, wieder diesen negativen Aspekt in den Vordergrund zu stellen, sondern als Vorteil zu kommunizieren. Dass man sagt, das Produkt oder dein Verhalten hat einen Vorteil für die Umwelt, aber natürlich auch für dich selbst. Also zum Beispiel, weil deine Kosten runtergehen, wenn du die Waschtemperatur kälter einstellst oder auch die Lebensqualität. Also dann kann man auch argumentieren, dass es auch besser für die Gesundheit ist in manchen Fällen. Also da muss man immer einfach auch Argumente finden, die den Konsumenten, die Konsumentin direkt persönlich ansprechen.
Nochmal für die Unternehmen stellvertretend sozusagen gefragt, was macht aus deiner Sicht mehr Sinn? Also einige wenige Leuchtturmprodukte zu haben, wo ich sage, da feile ich permanent daran, dass es immer noch nachhaltiger und immer noch besser wird. Oder bei möglichst vielen Produkten so eine Art Basisnachhaltigkeit zu erreichen.
Das finde ich beides wichtig. Ich würde sagen, die Kombination ist ideal. Man hat nämlich einerseits diese Leuchtturmprodukte, die dann mehr so die Innovationstreiber sind. Das heißt, mit solchen Leuchtturmprodukten kann ich natürlich eine Aufmerksamkeit erzielen. Ich kann da aber auch intern in der Produktentwicklung Dinge ausprobieren, neue Technologien entwickeln, neue nachhaltigere Produktionsmethoden entwickeln. Und die kann ich dann nach und nach eben als Standard im Massenmarkt etablieren. Sprich, wenn ich dann das entwickelt habe, kann ich das natürlich für meine anderen Produkte mitnutzen. Das heißt, so ein Leuchtturmprodukt ist natürlich auch innerhalb des Unternehmens gut, um einfach diese Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen und zu zeigen, wir haben hier was entwickelt, was andere vielleicht auch nutzen können. Und dann sollte natürlich das Ziel sein, Nachhaltigkeit als neue Normalität zu etablieren, weil auch nur breite Nachhaltigkeit natürlich im gesamten Produktportfolio dafür sorgt, dass viele Menschen eben nachhaltigere Optionen wählen können. Das heißt, am wirkungsvollsten zum Schluss ist es natürlich eben Nachhaltigkeit im kompletten Produktportfolio zu verankern. Das sollte auch aus Unternehmensperspektive immer die Zielsetzung sein. Denn wenn man sich jetzt nur auf so einzelne Leuchtturmprojekte fokussiert und das Ganze, was man dort erarbeitet, nicht eben in das breite Produktportfolio gibt, hat man natürlich auch immer die Gefahr von Greenwashing, dass man sagt, okay, wir als Unternehmen an sich haben gar kein nachhaltiges Produktportfolio, aber wir haben jetzt hier mal eben ein so ein Leuchtturmprodukt, wo wir irgendwie ein bisschen nachhaltiger agieren. Das ist natürlich dann auch problematisch in der Gesamtwirkung, in der Kommunikation zu Konsumentinnen und Konsumenten.
Das ist die perfekte Vorlage für meinen Traum, um dir den einmal zu beschreiben. Also mein Traum wäre ja, ich vertraue einem Unternehmen insgesamt so sehr in Sachen Nachhaltigkeit, dass ich mir am Point of Sale, wie es dann immer so schön heißt, also beim Einkaufen, gar keine Fragen mehr stelle und einfach zugreife, weil ich weiß, die machen das alles gut. Wie können Unternehmen das erreichen, dass ich dieses Vertrauen schenke?
Aber das ist ganz, ganz schwer und das wäre, glaube ich, auch so die Idealvorstellung, an den Punkt zu kommen. Ist natürlich immer eine langfristige, konsistente Strategie, die dahinter stecken muss, statt einzelner grüner Kampagnen. Also wie wir es gerade hatten, nicht ein einzelnes grünes Leuchtturmprojekt, sondern eben ja wirklich ehrliches Bemühen, dorthin zu kommen, sich auf den Weg zu machen, das Thema langfristig zu verfolgen. Weil wir haben eben nicht das eine Unternehmen, wo alles gut ist und alles richtig läuft und was einfach nachhaltig ist, sondern wir sind alle auf dem Weg. Das heißt, da muss man auch ehrlich sein bei den Herausforderungen und das auch transparent gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten machen, dass man eben sagt, wir sind auf dem Weg, aber wir sehen noch folgende Herausforderungen. So kann man eben langfristig auch Vertrauen aufbauen, indem man dann auch unabhängige Prüfungen und Zertifikate nutzt, sehr, sehr transparent und auch nachprüfbar agiert und kommuniziert, sodass langfristig Konsumentinnen und Konsumenten eben erfahren können, welche Unternehmen differenzieren sich hier auch von anderen Unternehmen und Vertrauen aufbauen. Was wiederum aber auch nichts ist, was über Nacht passiert, sondern was einfach ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, wo ich immer weiter investieren muss und meine Strategie da auch konsistent verfolgen muss.
Dann habe ich noch eine Frage. die mir gerade so einfällt, wie ist das eigentlich, wenn man sich so sehr mit all diesen Themen beschäftigt und wenn du einkaufen gehst, wie viel geht dir da durch den Kopf? Welche Fragen stellst du dir? Was nimmst du alles wahr?
Ja, das ist tatsächlich viel, was da immer passiert, wenn man da selber unterwegs ist. Wir haben das auch im Team bei uns neulich mal besprochen, dass man da überhaupt nicht mehr so neutral rangeht, weil man immer so scannend durch den Supermarkt läuft und guckt, ach, hier ist ein neuer Claim, hier ist die Verpackung so, hier ist das passiert und jenes. Wenn man das natürlich ganz, ganz anders wahrnimmt und auch gleichzeitig als sehr, sehr viele Beispiele sieht, wie man es vielleicht gut macht in der Nachhaltigkeitskommunikation oder auch schlecht macht. Und ja, man geht auf jeden Fall nicht mehr neutral einkaufen, sondern hat direkt viele Hintergrundinformationen, die man überprüft und auch viele Kriterien, nach denen man auswählt. Das macht die Entscheidungsfindung tatsächlich oft nicht leichter, weil man sich natürlich sehr viel intensiver damit beschäftigt und eben auch Hintergrundwissen hat, was einen manche Dinge anders beurteilen lässt.
Machst du auch manchmal so Einkaufsbegleitung von guten Freundinnen und Freunden?
Tatsächlich wüsste ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, so bei uns im Team, gerade wenn wir uns auch in der Forschung mit Konsumgütern beschäftigen, dann sind wir schon oft und regelmäßig in den Supermärkten unterwegs und schauen uns da alles sehr genau an.
Könnte ich mir aber auch als ein spannendes zusätzliches Geschäftsmodell vorstellen. Liebe Anna, das war total informativ, super tolles Gespräch. Vielen Dank. Da können, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer ganz viel draus mitnehmen für den nächsten Einkauf oder es vielleicht gerade jetzt im Moment schon anwenden. Ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr, sehr, sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns gerne auch ein paar oder auch ein paar mehr Sterne da. Da freuen wir uns. Ihr habt Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf? Dann schreibt uns unseren Vorschlag einfach in die Bewertung rein und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet, also von uns erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr uns jederzeit an fritzforfuture@henkel.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und passt auf euch auf.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.